Herzlich willkommen bei Rollin Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
Wir machen eine kurze Werbeunterbrechung. Das NSC, das ist das Norwegian Seafood Council, verantwortlich für den Vertrieb von hochwertigen Fischen und Meeresfrüchten aus Norwegen, möchte uns über den norwegischen Seelachs informieren. Viele kreative Chefs, darunter namentlich auch solche mit Michelin-Sternen, halten den norwegischen Seelachs nämlich für, Zitat, den letzten unentdeckten Gourmetfisch. Das ist von Christopher Hartuft aus dem norwegischen Sterne-Restaurant Lysverket. Und auch Sternekoch Stefan Feth, Chef des Hamburger Jellyfish, schätzt am norwegischen Seelachs besonders, dass er sich unkompliziert und vielseitig zubereiten lässt. Klingt spannend, aber Hering oder Kabeljau waren ja auch jahrelang unterschätzt wie der norwegische Seelachs. Na dann, nix wie den letzten unentdeckten Gourmetfisch mal ausprobieren. Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks. Von meinem heutigen Gast hieß es ja vor ein paar Jahren, er würde den wohl besten Fisch des Landes servieren. Das war damals noch, als er in der Uma Fischbar am Wiener Naschmarkt von sich reden machte. Dass das heute wahrscheinlich nicht anders ist, beweist er mittlerweile in seinem eigenen Restaurant. Letztes Jahr hat er das zusammen mit seiner Lebensgefährtin eröffnet. Es war wohl die Eröffnung des Jahres in Wien und muss man wirklich sagen, wird seither gehypt wie sonst was. Das Konzept Feuer, Souterrain, Atmosphäre, viel Fisch und beeindruckendes Handwerk. Kein Wunder, das hat er auch von den Besten gelernt, von Erik Wildgard beispielsweise im Jordner, von Konstantin Philippou, um nur zwei zu nennen. Und doch den Erfolg hat er sich wirklich mit Mut zu Neuem, auch Unbekannten, ganz selbst erarbeitet. Und ich freue mich sehr, dass er heute mit mir genau auch darüber sprechen wird, wie alles begonnen hat, wie auch alles an Fahrt gewonnen hat in den entscheidenden Momenten und auch wie er auf das erste, ich würde sagen, ziemlich ereignisvolle Jahr im eigenen Restaurant zurückblickt und wahrscheinlich noch ein bisschen über mehr werden wir auch quatschen. So, in diesem Sinne herzlich willkommen, Stefan Dubeck.
Dankeschön, dass ich da sein darf heute und wir ein bisschen drüber quatschen können, was so die letzten Monate, die letzten Jahre passiert ist. Ich glaube, es ist sehr spannend, da ein bisschen einen Einblick zu bekommen.
Ja, ja, vor allem, wenn man mitbekommen hat, wie ich es jetzt auch schon erwähnt habe, was das für Wellen geschlagen hat. Ich möchte jetzt gar nicht nur sagen, was du jetzt in deinem Restaurant, dem Dubeck, in der Kochgasse im 8. Bezirk gemacht hast. Das hat ja schon ein bisschen mit der Uma Fischbar begonnen gehabt, gell, wo
darf
das
ich nur
Thema.
Ganz kurz, es heißt ja. Dubeck.
Dubeck, okay. Dubeck. Also ich habe immer. Ja, super. Haben wir schon was zum Wegschneiden, wahrscheinlich. Oder wir lassen es drinnen, damit die Leute sehen, dass sie nicht alles war's. Ja. Na, okay. Danke fürs Korrigieren, Stefan.
Du bist nicht der Einzige oder der Erste, der das so ausspricht. Ich glaube, das sorgt auch für große Verwirrung, ob man jetzt Dubeck oder Dubeck sagt.
Warum eigentlich? Ja, warum eigentlich mit OU? Ich meine, ist wahrscheinlich mein französischer Background. Wenn ich OU sage, sage ich U.
Der Name kommt eher aus dem Tschechischen.
Okay.
Warum genau? Also, das ist auch ganz witzig. Es gibt ja noch zwei andere Stefan Dubecks in Wien. Mit denen ich mich zufällig getroffen habe und Kontakt aufgenommen habe, eben wegen dem Restaurant und sie halt auch viele Nachrichten bekommen, ob sie jetzt im Berufszweig gewechselt haben oder was auch immer. Da haben wir dann eigentlich herausgefunden, dass es in Wien drei Stefan Dubeck gibt und eigentlich ist es auch ganz witzig, weil jeder von denen spricht ihren Nachnamen auch anders aus. Der eine sagt auch
sehr lustig.
Stefan Dubeck, der andere Stefan Dubeck. Und ja, ich glaube, es ist eigentlich gekatscht. Jeder soll wissen.
Ja, trotzdem ein bisschen ein Fauxpas. Ich bin nicht umsonst, sehe ich in der Kamera jetzt ein bisschen rot, aber es ist wurscht. Ja? Jetzt weiß ich es und so lernt man. Für das sind die Podcasts ja auch da. Stefan.
Zurück zum Anfang. Ist es dran?
Zurück zum Anfang, genau. Fangen wir mal so an. Wie blickst du jetzt auf dieses sehr ereignisreiche Jahr zurück? Es ist schon viel passiert.
Es ist wirklich sehr, sehr viel passiert. Ich glaube, es war ein Jahr oder es waren 2 Jahre voller Höhen und Tiefen, voller viel Lachen, aber auch viel Weinen, viel verzweifelt sein, aber wahrscheinlich noch gar nicht stolz genug auf das, was passiert ist, weil es halt wortwörtlich nicht verstehe oder greifbar ist, was da passiert ist, was da auf uns zukommen ist, was ja.
Weil es zu schnell gegangen ist.
Gerade diese enorme Geschwindigkeit am Anfang, das ist halt einfach, wir sind vor 2 Jahren in dem Restaurant gestanden, wir haben keinen Strom gehabt, wir haben kein Wasser gehabt, kein Abwasser, wir haben feuchte Erde am Boden gehabt, feuchte Wände gehabt, und wir sind halt da gestanden mit wirklich nichts außer unserer Vision, außer unserer Vorstellungskraft. Wir sind in die Location reingegangen, wir haben man muss dazu sagen, das war die erste und die letzte Location, die wir je besichtigt haben. Und wir sind
da. Ja, das habe ich bei deinem Auftritt auf der Mainstage bei der Rolling Pin Convention jetzt in Österreich gehört. Das war die erste und wahrscheinlich auch letzte Besichtigung. Ausgerechnet in der Kochgasse, das ist schon lustig. Das ist
ganz witzig. Also ich glaube, da zahlt sich auch raus, ein bisschen auszuholen und so ein bisschen zum Erzählen, wie das eigentlich zustande gekommen ist. Also nachdem wir einen Pressetext ausgeschickt haben, von wegen, dass wir die Oma Fischbar nicht mehr so weiterführen, wie wir sie gehabt haben, eben aus diversesten Gründen, haben natürlich die ganzen Journalisten angerufen und waren interessiert und haben gefragt, wieso, warum, weshalb. Ich bin jetzt nicht so gerade ein Mensch, der gern so viel redet oder wie auch immer. Ich überzeuge lieber mit Taten als mit Worten. Dann hat halt das Telefon geläutet und es haben die Journalisten angerufen und gefragt, okay, was ist los? Und irgendwie nach dem zweiten, dritten Interview war es mir dann einfach zu viel. Und ich habe gesagt, ja, wir sind eh schon auf der Suche und wir machen uns jetzt selbstständig. Einfach, um vielleicht das Gespräch ein bisschen abzukürzen. Und ja, dann ist es am nächsten Tag ganz groß in der Zeitung gestanden und Freunde uns halt dann das Foto davon geschickt und ja. Ich kann mich noch ganz genau an die Situation erinnern, wie wir auf der Terrasse gestanden sind und wir so drüber geredet haben, dass wir jetzt so viele Nachrichten bekommen haben, von wegen, dass wir uns selbstständig machen. Das war, glaube ich, so der letzte Anschubser, den wir braucht haben, wirklich den Weg in die Selbstständigkeit zu wagen.
Also ich wollte gerade sagen, den du wahrscheinlich gebraucht hast, oder? Weil dann, das war dann schwierig, wäre dann schwierig gewesen, zurückzurudern.
Ja, du kommst halt nicht mehr aus, ja, du stehst.
Na,
halt
da kommst du nicht mehr aus.
Und das war immer schon die Rede oder unser Plan, dass wir uns irgendwann mal selbstständig machen. Aber ich glaube, wir hätten das nie so durchzogen, einfach weil wir viel zu viel Respekt, viel zu viel Angst davor gehabt hätten und das war ein bisschen so wirklich so, aber jetzt machen wir es. Und dann hat die Nora im Internet halt irgendwelche Immobilien rausgesucht, weil wir haben ja überhaupt keinen Bezug gehabt zu Quadratmeter, zu der Lage oder was auch immer. Wir haben uns, das waren Themenbereiche, mit denen haben wir uns noch nie auseinandergesetzt oder beschäftigt gehabt und dann haben wir eigentlich gleich am nächsten Tag eine Besichtigung ausgemacht und die Nora ist immer diejenige, die das alles organisiert und plant und in der Früh beim Café habe ich sie gefragt, okay, wo fahren wir da heute hin?
Mal anschauen oder das sind einfach die Frauen, die Macherinnen, gell, bei solchen Sachen.
Ist schon ja, man muss ganz ehrlich sagen, die Nora ist da, ist diejenige, die das ganze Rad am Laufen hält, die das alles organisatorisch zusammenhält und ohne der sicher das Restaurant nicht so ist, wie es ist. Und ich bin davon überzeugt, dass hinter jedem starken Mann eine noch stärkere Frau steckt oder steht. Ja. Das ist so. Die Unterstützung brauchst du halt tagtäglich bei dem, was wir machen.
Ja.
Aber ja, dann habe ich gesagt, naja, gibt es irgendwelche Fotos, kann man sich da irgendwie was anschauen? Und sie hat gesagt, na, wir fahren in die Laudangasse 26. Dann sind wir halt hingefahren, haben den Termin mit der Maklerin gehabt und die Maklerin sagt, schrecken Sie sich nicht, wenn Sie da jetzt reingehen. Sie brauchen da viel Vorstellungskraft. Und dann sind wir reingegangen.
Wenn eine Maklerin das schon sagt, ist das ein sehr schlechtes Zeichen.
Ja, das haben wir auch gedacht. Aber wir sind halt dann da reingegangen und wir waren überwältigt von dem Anblick. Also es war überwältigt, weil wir einfach schon so viel Vorstellung gehabt haben, wie es sein kann, nicht überwältigt, wie es ausgeschaut hat. Also es war wirklich wild. Es war echt eine sehr heruntergekommene Bruchbude mit Batteriegips ist von den Wänden runtergegangen. Es war wirklich, wirklich, wirklich ein sehr, sehr wilder Zustand. Aber wir sind halt da eine Stunde, eineinhalb Stunden durch die ganze Location gegangen und wir haben kein Wort miteinander geredet. Und die Maklerin hat immer gemeint, ja, man muss sich das so vorstellen und das kann man so machen. Und das war für uns alles irrelevant. Wir sind da durchgegangen, wir haben genau gewusst, okay, da kommt die Küche hin, da ist das Backoffice, da kommt der große Tisch hin, da stellen wir die Tische hin. Wir haben schon eine richtige Vision, eine Vorstellung gehabt, wollten das jetzt aber auch nicht so offenkundig der Maklerin irgendwie jetzt zeigen, dass wir da interessiert sind, weil wir haben nicht gewusst, okay, wenn sie merkt, wir haben da echt Interesse dran.
Ja, ja, klar.
Das wäre einmal gefährlich. Mehr.
Klar, klar.
Und ja, dann sind wir rausgegangen und haben halt auf der Seite, dann haben wir sich von der Maklerin verabschiedet und dann haben wir gesehen, dass es eigentlich auch die Kochgasse ist. Das natürlich ein Ecklokal ist. Und dann sind wir raufgegangen zur Bargarage und dann haben wir gesagt, ja, okay, Kochgasse, warum heißt die Kochgasse? Und dann haben wir das angefangen zum Googlen und dann haben wir, sind wir draufgekommen, dass die Kochgasse vom ersten herrschaftlichen Küchenmeister gegründet worden ist.
Tatsächlich, okay.
Wo sich natürlich dann auch irgendwie wieder so der Kreis geschossen hat, weil ich damals Österreichs jüngster Küchenmeister war und somit war das auch wieder so ein Punkt, der irgendwie voll passend war.
Ja, und ja.
Beim Nebenhaus gibt's Türschilder und es ist ganz unüblich für Wien, dass die Vornamen an den Türschildern stehen. Und dort steht
das stimmt, ja.
Erich, Dietmar und Stefan. Und Erich ist mein Opa, Dietmar ist mein Vater und Stefan bin ich. Und somit war das wieder, es waren irgendwie so
das ist ja richtig spooky schon
fast. Also, die haben echt Gänsehaut gehabt. Wir haben wirklich Gänsehaut gehabt und wir haben uns dann da echt natürlich entschieden und gesagt, wir schauen uns gar nichts anderes mehr an. Das ist genau, wie wir uns das vorstellen. Das ist, wir sehen das. Wir wissen, wie es ausschauen soll. Und haben dann eigentlich alles auf eine Karte gesetzt.
Und war das aber dann auch klar, dass ihr diese Feuersache durchzieht? Also war das damals schon, weil das ist dann wirklich nochmal so das letzte Level an Kühnheit, muss man fast schon sagen, wenn man sich mit Brandschutzbestimmungen, was weiß ich, alles beschäftigt. Oder kam das erst nachher?
In dem Ausmaß war es eigentlich so ein Prozess, wo es entstanden ist. Es war immer schon für mich klar, ich möchte mit Feuer kochen, aber dass es jetzt dann wirklich eine fast 6 Meter lange Feuerküche ist, das war nicht von Anfang an klar. Das hat sich im Zuge der Besprechungen eigentlich so ergeben. Wir haben halt dann gemerkt, okay, wir haben da einen Kamin, was müssen wir da machen? Und ein Freund von uns hat gesagt, na, ihr braucht einen Hafnermeister. Ihr braucht unbedingt einen Hafnermeister, mit dem müsst ihr quatschen. Wir haben bis dahin nicht gewusst, okay, was ist ein Hafnermeister, was macht das? Die Beschreibung kennen wir nicht. Dann haben wir die ersten Hafner angerufen und gefragt, ob sie Interesse haben, ob sie vorbeikommen möchten und wir mal drüber reden können. Und jeder hat gesagt, na, Gastronomie, Ofen, das baue ich nicht, das ist viel zu mühsam, viel zu aufwendig, das ist viel zu viel Behörde dahinter.
Ja, ja, Vorschriften, Behördengänge.
Ja, und dann waren wir ein bisschen so geknickt und haben gesagt, na, okay, die ersten 5 haben abgesagt, was machen wir jetzt? Und dann haben wir, glaube ich, in ganz Österreich jeden Hafnermeister unser Vorhaben geschickt. Die meisten haben sich gar nicht gemeldet oder viele haben dann abgesagt. Und an einem Sonntag, dann sitzen wir mit unserer Tochter beim Frühstück und auf einmal läutet unser Telefon und es ruft der Kurt an. Ein Hafnermeister aus Oberösterreich und hat gesagt, ich hab das von einem Bekannten weitergeleitet bekommen und habe von Anfang an gesagt, na, das mache ich nicht. Aber ich habe jetzt dann die letzten Tage irgendwie so drüber nachgedacht und habe irgendwie so was gefühlt dabei und habe was gespürt und ich habe mich jetzt ins Auto gesetzt und ich bin am Weg nach Wien und ich möchte jetzt im Lokal treffen. Und man hat gesagt, ja, okay, cool, haben uns getroffen mit ihm und das war ein sofortiges Verständnis da. Das war wieder irgendwie wie ein Schicksalsschlag, der so sein hat sollen. Und dann ist der Ofen mit dem Hafnermeister, mit dem Kurt, so entstanden, wie er jetzt ist. Und so sind wir zu der Größe von dem Ofen eigentlich gekommen. Und was es dann für einen behördlichen Aufwand gehabt hat, war, glaube ich, eine unserer größten Aufgaben in unserem Leben, das wirklich so umsetzen zu können.
Das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen, ja, weil meine Frage wäre gewesen, habt ihr das unterschätzt? Und die erwartbare Antwort ist wahrscheinlich auch die du gibst, ja.
Also und unterschätzt sicherlich. Ich meine, wir waren darauf vorbereitet, dass es sehr mühsam sein wird, dass wir viele Dinge einbringen müssen. Aber dass es solche Ausmaße annimmt, dem war mir einfach nicht bewusst. Und wir haben das große Glück, dass wir von Anfang an wirklich mit Professionisten zusammengearbeitet haben oder zusammenarbeiten, die uns da echt unterstützt haben. Aber es ist halt unglaublich, was du für Befunde und Dokumente vorlegen musst, also von einem Geruchsgutachten bis von Gutachten, was die Kaminerwärmung betrifft. Du musst daran arbeiten. Keine Ahnung, also ich habe versucht zum Durchlesen. Ja. Also nach dem fünften Satz habe ich aufgehört, weil ich gesagt, ich verstehe es einfach nicht. Aber ich glaube, jetzt dürfen wir uns auf die Schulter klopfen, dass wir ein Restaurant im Herzen von Wien sind, das im Souterrain einen offenen Ofen hat, einen 26 Meter langen Kamin. Das war echt ein Meilenstein.
Allein das schon ist eine ziemliche Leistung. Woher kommt denn eigentlich diese Begeisterung fürs Feuer? Fürs offene Feuer kochen.
Also die Leidenschaft fürs Feuer, die war immer schon da. Das war immer in mir so drinnen und hat aber irgendwie nie raus können. Es war immer mit meinen Geschwistern. Wir haben immer Feuer gemacht. Wir haben immer grillt im Garten. Wir haben uns Feuerstellen gebaut. Und es war immer schon in meiner Kindheit war Feuer sehr präsent. Und dann beim Adi Bittermann da die ersten Zugänge gehabt, eben wie ich dort war in der Zeit, hat er die Grillschule eröffnet. Und,
das ist natürlich,
Das Ganze dann wieder ein bisschen gewachsen und wirklich entfacht ist es dann, wie ich in Belgien war, wo ich war im Chambre Separé und dort war eben auch nur offenes Feuer und da habe ich für mich wirklich gewusst, okay, das ist meins, mit dem kann ich mich identifizieren, das ist, da fühle ich mich wohl dabei, das ist interessanteres Kochen für mich, als wie ich schalte jetzt eine Induktionsplatte ein und die Pfanne ist heiß. Ich mag Herausforderung, dieses Vordenken. Für mich ist mit dem Feuer kochen, mit dem Feuer umgehen, es ist ein wahnsinniges Privileg, das zum Können zu dürfen, aber es ist auch ein bisschen so wie Schachspielen. Man muss immer versuchen, den Gegner, also quasi das Feuer zu lesen, immer einen Schritt voraus zu sein. Und das ist so mega spannend für mich und dass es wirklich tagtäglich eine neue Herausforderung ist. Wie brennt das Feuer? Wie groß ist der Scheitel, was ich reinlege? Was passiert da? Die Thermik, der Luftdruck, das sind so viele Faktoren, die da tagtäglich mitspielen, die das sicherlich zu der schwierigsten Art des Kochens macht, aber sicher zu der Art, die am meisten Gefühle, am meisten Emotionen in einem auslöst, ja.
Ja, und diese, was ich jetzt auch vor kurzem gehört habe in Frankreich, diese sogenannte Cuisson authentique, also das authentische Garen, also weg von den ganzen Sous-Vide-Sachen, die als nicht so authentisch mittlerweile mehr gelten, da ist der Hype wahrscheinlich vorbei. Es liegt doch auch im Trend, ich war jetzt vor kurzem auch beim Lukas Nagel in der Belle Etage, wo das ja auch Thema ist, diese Feueraromen, wo man auch sieht als Gast, wenn man dort beim Counter ist. Das macht schon etwas und das ist etwas, was die Leute begeistert, was die Leute irgendwie auch, es hat auch sowas Urinstinktives.
Ja, es ist total archaisch und es ist halt so, wie es früher war und wie soll ich sagen, das ist halt, also wir zum Beispiel, wir haben 20 Gerichte, die wir alle mit oder auf Feuer kochen. Das ist mir ein ganz wichtiger Punkt, ist, dass wenn man zu uns kommt, es nicht so ist, dass jedes Gericht jetzt nach Feuer oder Rauch schmeckt, weil das ist einfach viel zu übertrieben, aber wir kochen einfach auf Feuer und mit Feuer. Und das sind ganz andere Wärmeentwicklungen, die man da hat. Temperaturen, die sich in einer Pfanne entwickeln, das kann man nicht mit einem Induktionsherd vergleichen. Das ist einfach ein Kochen, das viel mehr Verständnis verlangt, glaube ich.
Ja, und wie du sagst, mehr Wachsamkeit wahrscheinlich im Prozess selbst dem Koch abverlangt.
Sicherlich, weil ein Feuer zu machen ist ja relativ einfach, aber wirklich das Feuer 5, 6, 7, 8 Stunden so zum Halten, wie man es gerade braucht. Ich muss die Gänge vordenken. Wenn ich jetzt weiß, okay, ich muss in 2 Gänge später eine Jakobsmuschel anbraten, weiß ich, ich muss jetzt 2 Scheitel nachlegen, dass ich dann wirklich eine super Temperatur habe, dass das schön karamellisiert. Und du musst halt da wirklich immer, du kannst das Feuer nicht alleine lassen, du darfst dem Feuer nie den Rücken kehren.
Ja, ja. Gab es da eine sehr prägende Station, wo du dich besonders in dieses Thema des mit dem Feuerkochens vertiefen konntest, oder ist das alles irgendwie so nebenbei und stark auch autodidaktisch gewachsen?
Ja, sicher, das ist ein tagtäglicher Lernprozess. Also das ist, ich glaube, wir sind jetzt noch nicht einmal ansatzweise dabei, die vollen Möglichkeiten mit dem Ofen auszunutzen. Das ist was, es kommen jeden Tag neue Situationen auf einem zu, mit denen man umgehen lernen muss. Also man kann jetzt nicht sagen, ich heiz den Ofen ein und koche damit, sondern es gibt viele Klappen und Hebel, die man betätigen muss. Und unser Ofen schaut von außen natürlich sehr, sehr einfach, sehr clean aus. Es ist alles aus Schwarzstahl, ist alles sehr, sehr glatt. Aber wenn man weiß, was für Technik, wie viel Know-how und wie viel Gehirnschmalz da reingeflossen ist, ist es einfach ein ganz anderes Arbeiten damit, weil es ist halt wirklich so, wenn du eine Klappe zu spät oder zu früh aufmachst, bekommst vielleicht die eine Tür nicht mehr auf. Ja, also das sind die Situationen, die haben wir auch, die haben wir alle schon gehabt.
Bitte. Das andere Thema, was ja auch, wofür du auch stehst, das sind zwei Themen, zwei Elemente, die man mittlerweile mit dir in Verbindung bringt. Das ist jetzt einerseits das Feuer. Das andere ist das Thema Fisch, Meeresfrüchte. Wie war das? Wann hat das wirklich an Fahrt gewonnen? Wir erinnern uns, in der Uma Fischbar warst du schon eines der Aushängeschilder, die auch mit dem Dry-Aged Fish dieses Thema aufgenommen haben, was Josh Neeland ja bekanntlich in die Welt, zumindest bekannter gemacht, in die neue Zeit gebracht hat zumindest. Ja. Aber erzähl uns vielleicht ein bisschen was darüber, weil das war auch extrem spannend.
Ja, also ich glaube, mit Fisch und Meeresfrüchten zum Kochen ist dieselbe Herausforderung wie mit Feuer zum Kochen. Also das lässt halt null Spielraum für
Stimmt, ja. Ja.
Wenn der Fisch übergart ist, ist der Fisch übergart. Das sind Sekunden. Und ich glaube, vielleicht ist es auch deswegen für mich die Liebe so groß da mit Meeresfrüchten und mit Fisch zum Kochen, weil es halt auch sicherlich das Schwierigste ist.
Ich wollte gerade sagen, eigentlich hast du da wirklich zwei Themen gesucht, die dir nicht einfach machst. Ja?
Naja, und vor allem ist es halt auch so, dass Österreich nicht am Meer liegt. Und,
absolut.
Da ist halt für mich auch das Spannende daran, wirklich jeden Tag darum zu kämpfen, wirklich die besten Produkte in der besten Qualität so frisch wie möglich zu bekommen. Und ich glaube, es gibt wenig Restaurants, die wirklich regelmäßig lebendige King Crabs bekommen, lebendige Langostinos, lebendige Jakobsmuscheln. Und ich glaube, da liegt sicher unser Steckenpferd drinnen, dass wir da Lieferwege und Lieferketten gefunden haben, dass wir das wirklich regelmäßig beziehen können. Und damit umzugehen, ist halt auch einmal nochmal ein ganz anderes Kochen. Wenn ich eine Königskrabbe bekomme und mit der die Königskrabbe vor mir noch lebt, dann habe ich eine ganz, ganz andere Produktwertschätzung und einen ganz anderen Umgang mit dem Produkt, als wie ich nehme jetzt irgendwo ein Tiefkühlbackel und nehme zwei Beine raus und dau die auf. Das ist für mich nicht, dann möchte ich mit dem Produkt nicht kochen. Ich möchte das Produkt in der besten Qualität, im besten Zustand bei mir haben, damit gut zu gehen. Und ihm halt auch meine 100%ige Wertschätzung und meinen Respekt zollen.
Gab es da eigentlich, wie hat diese Faszination eigentlich begonnen mit den Meeresfrüchten und mit den Fischen? Ich weiß, gibt es Ihnen einen maritimen Background in der Family oder war das?
Nein, eigentlich gar nicht. Die Familie hat eigentlich relativ wenig mit der Gastronomie zu tun. Also es ist natürlich auch so, das ist sehr, sehr schwer zum Verstehen dann, das, was wir machen überhaupt, wenn die Familie da jetzt gar nicht so den Einblick hat. Aber das so am Rande. Aber so die Liebe zu Meeresfrüchten, glaube ich, einfach, weil ich sie selbst lieb zum Essen und so wirklich entwickelt, kann ich gar nicht sagen. Ich glaube, das hat sich einfach...
Das ist spannend. Gemacht. Manchmal gibt es so einen Moment, der alles ausgelöst hat, und manchmal sind das einfach so Entwicklungen, die sich ergeben, das kehrt immer wieder zurück und plötzlich ist es das.
Ja, na, ich liebe einfach den Geschmack davon und ich arbeite gern damit und ja, das ist, glaube ich, das Einzige, woher das kommt, ja.
Ja, sind ja teilweise, ich glaube, deine Prawns sind, glaube ich, 36 Stunden, bevor du sie zubereitest, sind die noch im Wasser. Gell? Also das ist
echt unglaublich, was...
Um ein Beispiel zu nennen, nur,
was damit halt die Leute wissen. Ist, ja. die Ware zu bekommen. Es ist nicht unmöglich, man muss nur jeden Tag da dahinter sein. Und das ist, glaube ich, die Aufgabe eines jeden Küchenchefs, wirklich dafür zu sorgen, die besten Lebensmittel zu bekommen.
Und das Sourcing.
Ja, und da geht's jetzt gar nicht um die besten Jakobsmuscheln zu bekommen oder die besten Langostinos. Da geht's auch darum, die besten Karotten zu bekommen, weil für mich ist eine Karotte zum Beispiel genauso ein Spitzenprodukt. Das,
Ja. Ist das Thema, weil wir jetzt gerade auch darüber gesprochen haben, wie frisch die Ware ist, da aber trotzdem die Frage, ist das dry geagede noch ein Thema im Doberg jetzt im Restaurant? Oder, ja.
Ist auf alle Fälle ein Thema. Also es gibt trotzdem...
Hast du dort einen Raum, wo du das auch abhängen lässt? Oder
ja, also, oder? Ich glaube, wenn man die Fischbar kennt, weiß man, dass die relativ klein war und viele Stammgäste von der Fischbar, die jetzt zu uns ins Restaurant kommen, sagen halt, jetzt habe ich das andere Extrem. Jetzt ist alles so groß und so groß der Gastraum. Wir haben Platz für maximal 24 Gäste. Also der Gastraum ist nicht groß, aber ich glaube so die Küche und die ganze Vorbereitungsküche ist schon ein bisschen überdimensioniert ausgefallen. Also somit, ich habe wirklich für alles Platz und es gibt trotzdem bei mir jetzt salopp gesagt keinen frischen Fisch, weil der Fisch wird bei mir abgehangen, wird geaged und auch da wird das Maximum rausgeholt. Aging bei Meeresfrüchten macht halt einfach keinen Sinn.
Wir machen nochmal eine kurze Werbeunterbrechung für unseren Partner Norwegian Seafood Council. Hier noch eine kleine Information zum norwegischen Seelachs vom Norwegian Seafood Council. Wie vielseitig einsetzbar er ist und viele weitere interessante Informationen findet man auf fisch-aus-norwegen.de. Dort auch zu finden ein Interview mit dem norwegischen Sternekoch Christopher Hartuft zum Thema der norwegische Seelachs in der Gourmetküche. All das, wie gesagt, auf fisch-aus-norwegen.de unter dem Stichwort Seelachs, der unterschätzte Norweger. Was ich dich auch schon immer fragen wollte, ist, du hast es schon angesprochen, diese Thematik Österreich liegt nicht am Meer. Der, sagen wir es mal jetzt so, ein bisschen salopp, werde ich mir wahrscheinlich wieder was anhören können, aber der durchschnittliche österreichische Gast ist nicht unbedingt der Fisch- und Meeresfrüchte beflissenste, auch was so die Garpunkte und so angeht. Leute, die zu dir kommen wahrscheinlich schon, weil die beschäftigen sowieso sich ein bisschen mehr damit. War das schwierig, vielleicht auch damals in der Fischbar, Leute neue Zubereitungsarten von Meeresfisch zu servieren? Hast du da Entwicklungen bemerkt in den letzten Jahren? Was ist da deine Wahrnehmung?
Also ich glaube, dass die Gäste oder die Bevölkerung im Allgemeinen schon sehr offen ist für Neues und sich sehr gern auf neue Geschmäcker einlässt. Es ist natürlich schon so, dass was der Bauer nicht isst, frisst er nicht. Schon, aber es liegt halt, das ist halt auch unsere Aufgabe als Gastronom, als Restaurant, wenn man so ein Gesamterlebnis anbieten möchte, dass man dem Gast einfach das näher bringt und ihm vielleicht auch von anderen Geschmäckern, anderen Gewürzen überzeugt. Also ich glaube, dass da schon, dass wir in einer Welt oder in einer Zeit leben, wo man schon sehr offen dem gegenübersteht, ja.
Ja, ja. Ist auch ein, ist aber, glaube ich, auch ein Zugang, den man sich dann ganz bewusst als Koch, als Gastronom, den man sich vornimmt und den man sagt, den will ich umsetzen, so wie der Heinz Reitbauer das ja mal gesagt hat, auch Türöffner für neue Produkte, für neue Geschmäcker zu sein und nicht einfach nur, eben wie du gesagt hast, was der Bauer nicht kennt, ist er nicht immer nur dasselbe zu servieren, ja, sondern schon auch das Selbstverständnis als Koch zu haben, ich möchte ein bisschen was weiterbringen, ein bisschen etwas Neues machen.
Ja, und man muss ja nicht immer mit dem Strom schwimmen. Ich glaube, wenn man gegen den Strom schwimmt, ist es auch richtig. Man muss nicht, also ich zum Beispiel bin kein großer Freund davon, was jetzt das Thema Regionalität betrifft, weil mittlerweile schreibt sich jedes Restaurant schon drauf, es ist regional. Aber ich finde es mega schwer zum Rechtfertigen, weil wo fängt Regionalität an, wo hört sie auf? Ist es regional, wenn ich die Bio-Hühnerbrust vom Bauern nebenan kaufe, aber mir keine Gedanken drüber mache, was mit dem restlichen Teil vom Huhn passiert, dass die Füße nach China verschifft werden, dass die Karkassen weggeschmissen werden oder vernichtet werden. Das ist für mich nicht regional. Für mich ist es regionaler, wenn ich mir zum Beispiel eine Ente aus Frankreich, was meiner Meinung nach die beste Qualität oder das beste Produkt ist, liefern lasse, uns aber dann vom Anfang bis zum Ende verarbeitet. Das ist für mich regional. Nur weil es jetzt ein paar hundert Kilometer entfernt ist, hat das jetzt nicht für mich damit zu tun, dass es nicht mehr regional ist.
Ja, ja.
Also ich glaube, wir sind.
Da ist halt dieser Nachhaltigkeitsgesichtspunkt auch, das gesamte Tier zu verwerten und jetzt nicht nur die Brust vom Händelbauern nebenan. Ich verstehe schon, was du meinst.
Ja, und warum soll ich jetzt eine regionale Karotte kaufen, wenn die halt nicht meinen Qualitätsansprüchen entspricht, wenn das jetzt Kakarotte ist, die mega saftig ist, die mega schöne Farbe hat, die mega schön frisch ist, dann macht es für mich keinen Sinn, regional einzukaufen. Ich möchte mit den besten Produkten arbeiten, die ich bekomme, weil ich auch dem Gast das Beste, was ich versuche zu bieten möchte.
Wo kommt denn die beste Karotte her? Wo kriegst du deine Karotte her?
Die Karotte war jetzt aber als Symbolbild.
Okay, weil du hast vorhin auch schon von der Karotte gesprochen, hätte mich jetzt interessiert.
Ja, weil einfach viele Leute die Karotte einfach unterschätzen. Wir können auch gerne über Zwiebeln reden. Die ist mindestens genauso einen wichtigen Stellwert in jeder Küche wie Salz. Weil ohne Zwiebeln kannst du keine gute Sauce machen. Ja. Deswegen war einfach nur symbolisch gemeint. Aber ich glaube, bei dem, was wir machen, wir sind keine Trendsetter oder wir möchten keine Trends kreieren. Unser Restaurant ist auch kein Konzept. Unser Restaurant ist das, wie wir leben und wie wir uns fühlen und wie wir einen uns selbst einen Abend vorstellen. Wir haben immer gesagt, wir möchten so ein Restaurant haben, wo wir sagen, hey, da wären wir jetzt selbst gern bei Gast, als Gast.
Ja, ja. Stimmt, das ist immer so ein bisschen, ich merke das dann auch oft beim Schreiben oder bei anderen Interviews, dann spricht man vom Restaurant als Konzept. Das klingt dann irgendwie immer schon so, als hätte man da irgendwie ein Produkt ausgetüftelt und das soll jetzt möglichst konsumiert werden von den Leuten. Ich glaube, gerade solche Restaurants wie das eure, das gehört euch, das ist ein eigentümergeführtes Restaurant. Man weiß, wenn man sich nur schon ein bisschen damit beschäftigt, dass da mehr als ein 9-to-5-Job von euch drinnen steckt. Ja, finde ich eigentlich einen schönen Satz, auch ein schönes Framing zu sagen, ja, was heißt da Konzept? Ja, das ist unser Ort, wenn man so will.
Ja, da steckt unsere Seele drin, unser Herzblut. Alles, was in dem Restaurant ist, ist das, was wir können. Aber auch vor allem alles, was wir haben. Wir haben, das Restaurant ist unsere ganze Existenz. Wir haben alles auf eine Karte gesetzt. Und
ja. Also ihr habt das gekauft auch, oder wie war das?
Nein, also.
Oder gepachtet? Oder?
Wir haben es gemietet. Es war aber auch ein sehr, sehr steiniger und harter Weg eigentlich, dass wir das so machen haben können, weil Ja, ja, wenn man die Fotos sieht vom Restaurant und von den Erzählungen davor, es war ja wirklich nichts da, es war kein Wasser da, es war kein Strom da, ja,
Wahnsinn,
gar nichts.
Wahnsinn, Wahnsinn.
Das wirklich so zum Stemmen, wie wir es gemacht haben, glaube ich, ist definitiv nicht einfach. Und gerade nach Corona, wo eigentlich auch keiner mehr irgendwie an die Gastronomie glaubt hat, so ein Projekt ins Leben zu rufen, war sehr schwer. Und es hat, jeder hat zu uns gesagt, das, was ihr euch da vorstellt, das mit dem fängt man nicht an, das ist ein Traum. Aber für uns war das klar, wir sind Menschen, die, wenn sie was machen, zu 100% machen. Und wir wollten von Anfang an nicht einfach ein Restaurant aufsperren, wo wir dann sagen, okay, die Wand gehört in einem halben Jahr noch einmal gestrichen oder das gehört dann noch gemacht oder das gehört dann noch gemacht. Wir haben von Anfang an wirklich versucht, alles so zum Denken und so umzusetzen, wie es in unseren Vorstellungen war und natürlich auch in unseren Möglichkeiten war. Und ich glaube, das ist natürlich auch eine riesengroße finanzielle Herausforderung, die wir da zu stemmen gehabt haben oder zu stemmen haben. Und ich glaube, man kann ganz ehrlich sagen, das ist ein sehr, sehr großer Rucksack, den wir zum Tragen haben. Und es steckt alles drin, was wir haben. Wir haben alles auf eine Karte gesetzt. Und mein Vater hat gesagt, ich glaube an euch, weil die Menschen, die keinen Plan B haben, die werden alles dafür tun, um Plan A umzusetzen. Und das widerspiegelt
ein bisschen. Hat er schon auch recht, oder?
Hat total recht mit dem, und es waren sehr, sehr weise Worte und die Worte, die ich mir auch wirklich persönlich sehr zu Herzen genommen habe, weil es halt auch wirklich zutrifft auf das, was wir machen. Und an dem Restaurant hängt so viel, und es ist eine riesengroße Verantwortung, eine Verantwortung nicht nur mir gegenüber, meiner Partnerin gegenüber oder meiner Tochter gegenüber, wir haben Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern.
Genau, ich wollte gerade sagen, es ist, ja.
Da steckt so viel Verantwortung drinnen, aber ich glaube, ich habe breite Schultern genug, um das so tragen zu können, ja.
Ist das auch was du im vergangenen Jahr gelernt hast oder bemerkt hast, dass die Schultern eben breit genug sind? Weil ich kenne ja auch welche, die gesagt haben, ja, ich habe gemerkt, meine Schultern sind eigentlich nicht breit genug dafür. Es gibt welche, die gehen dann wieder in ein Angestelltenfeld, ist es, passt ja.
Darf man überhaupt keinen Vorwurf machen, also das ist verstehe ich, also wir haben auch viele Tage und Wochen gehabt, wo wir echt am Verzweifeln waren und selbst gesagt haben, hey, okay, schaffen wir das? Wie können wir das machen? Und ich glaube, eine Situation, aus der wir sehr, sehr viel gelernt haben, ist, wenn du halt niemand bist, dann kriegst du halt auch von niemandem eine Unterstützung. Und es gibt ganz wenig Menschen, die einem von Anfang an beiseite stehen. Aber sobald man dann irgendwie den Erfolg hat, dann hat man auf einmal viele Freunde. Und das haben wir wirklich von Anfang an gemerkt. Und es war halt echt ein Wahnsinn, da auch auf Finanzierung zu bekommen für das ganze Projekt. Und da haben wir echt einen riesengroßen Rückschlag erlitten. Was glaube ich, man kann ganz offen und ehrlich darüber reden. Das sind alles Situationen, die vielleicht den einen oder anderen, der auch vorhat, sich selbstständig zu machen, vielleicht auch ein bisschen an Mut gibt. Aber wir haben, wie wir das Projekt da gestartet haben, wir natürlich einen Businessplan geschrieben und haben den auch bei einer Bürgschaftsbank abgeben, um da quasi, ich meine, wir sind 30 Jahre alt, wie sollen wir da irgendwie sowas besichern können? Und haben dann auch eine schriftliche Zusage von eben einer Bürgschaftsbank gehabt, wo auch der Vorstand da war, der uns kennengelernt hat, mit dem sind das ganze Projekt durchgegangen. Und für uns war das dann mehr oder weniger alles unter Dach und Fach. Und dann wirklich zwei Tage vor Mietvertragsunterzeichnung haben wir einen Einzeiler bekommen, wo er geschrieben hat, er zieht sein Angebot zurück.
Warum?
Und wir haben halt dann nicht nachlesen. Uns hat es interessiert, warum, wieso, das war ja eigentlich alles unter Dach und Fach. Und dann haben wir ihm angerufen und er hat gesagt, ihr habt einen super Businessplan abgeliefert und aber wenn das Noma zusperrt, Dining überhaupt keine Zukunft mehr. Und
War die Nachricht der Schließung vom Noma der ausschlaggebende Punkt?
Genau. Nein! Und das, also die Nachricht, dass das Noma zusperrt, war für den Herrn gut genug, nicht mehr an uns zum Glauben und seine Bürgschaft zurückzuziehen. Und dann stehst du mal wirklich mit dem Rücken zur Wand.
Ja, und dann?
Wir waren echt am Verzweifeln. Wir haben dann halt alle Möglichkeiten versucht, irgendwie auszureizen. Die ganze Familie hat an den Strang gezogen. Und dann hat es, glaube ich, innerhalb von 3 Tagen keine Bank in ganz Österreich gegeben, die nicht unseren Businessplan vorliegen gehabt hat. Weil uns ist nichts anderes überblieben. Und schlussendlich haben wir uns dann eigentlich 2 Angebote von Banken aussuchen dürfen. Ich finde es sehr blöd, aber entscheiden
müssen.
Aber das war für mich halt so ein Zeichen, wo man sagt, hey, okay, du liegst am Boot, du stehst mit dem Rücken an der Wand, du weißt nicht, wie es weitergeht. Und sich aber dann wieder aufzumraffen und einfach Lösungen und Wege zu finden, lasst einen einfach viel stärker zurückkommen. Und ich glaube, das kann man anhand des Beispiels wirklich, das ist für mich wirklich so ein Paradebeispiel, wo man sieht, hey, wenn man nicht aufgibt, wenn man dran glaubt und Wege sucht, dann findet man einen Weg und die Wege sind dann oftmals besser wie zuvor.
Ja. Und man muss auch sagen, das sind Dinge, die dir in der Intensität auch nur als Unternehmer beziehungsweise als Selbstständiger begegnen. Also die Möglichkeit ist zumindest sehr, sehr groß, dass du sowas wirklich nur machst oder erlebst, wenn du alles auf eine Karte setzt, wenn du dein Ding selbst machen willst. So schmerzhaft es ist, aber
Als Unternehmer steht man jeden Tag vor neuen Herausforderungen. Wir waren oder wir sind auch total überfordert mit dem, was da von einem eigentlich abverlangt wird. Weil das ist viel mehr, als was man sich eigentlich vorstellen kann. Und man versucht ein Problem zu lösen und es kommen schon 5 weitere. Ich glaube, das ist halt einfach das Business, in dem wir arbeiten. Und es wird nie einen Tag geben, wo eigentlich alles so läuft, wie man sich es vielleicht vorstellt. Und dem muss man sich halt bewusst sein irgendwie.
Ja, und es ist ja nicht nur in der Gastronomie, so muss man, glaube ich, auch sagen. Es gibt viele Unternehmer und andere Branchen, in denen es ja auch so ist. Aber natürlich, in der Gastronomie kann es schon zu und her gehen, ja. Und ihr habt, wie viele Mitarbeiter habt ihr?
Wir sind ein ganz kleines Team. Also ich glaube, was das Mitarbeiter-Thema betrifft, also wir haben einen sehr großen Wechsel gehabt und ich glaube aber, man kann sagen, wir haben echt die Nadeln im Heuhaufen gefunden und die Mitarbeiter, die jetzt da sind, sind Mitarbeiter, die mit uns wahrlich durchs Feuer gehen und hinter uns stehen.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Und auch unsere Idee verstehen und eigentlich genauso denken wie wir und wir ziehen da an einem Strang und oftmals ist es ja so, wenn du weniger Mitarbeiter hast, aber die alle mehr als ihr Bestes geben, bringt das einem mehr, als man hat unzählige Hände da, die einfach nicht das machen, was man sich vorstellt. Aber prinzipiell, wir möchten auch ein kleines Team bleiben. Wir sind, ich finde diese familiäre Stimmung einfach total wichtig, weil am Ende des Tages sieht jeder von meinen Mitarbeitern uns mehr als seine eigene Freundin oder Freund oder Familie oder wie immer. Und deswegen ist es mir umso wichtiger, dass da eine gute Harmonie herrscht und ich finde das extrem wichtig.
Ist das aber nicht auch so, ich meine, das ist jetzt ein Jahr, ein gutes Jahr her, ist man nicht in dieser Zeitspanne immer noch irgendwie in einer, zumindest gefühlt in einer Aufbauphase, oder hast du das Gefühl, ist man schon, bist du schon angekommen?
Die Aufbauphase werden wir immer in uns haben. Also wir werden uns nie zufrieden geben mit dem, was wir haben. Ich glaube, es ist vielleicht eine große Schwäche, aber vielleicht auch eine große Stärke von uns, dass wir einfach uns nicht mit gut oder mit super zufrieden geben, sondern wir einfach glauben, dass wir dann noch einmal einen Schritt weitergehen können. Und ich glaube, wir haben das noch nicht realisiert, was da eigentlich geschaffen worden ist. Und leider Gottes haben mein Partner und ich noch nie eigentlich die Gelegenheit genutzt und uns eine Flasche Wein genommen und uns auf einen Tisch gesetzt und einmal darauf angestoßen, was wir da eigentlich geschafft haben oder was wir...
Das habt ihr noch gar nicht gemacht. Nicht einmal beim Einjahresgeburtstag sozusagen der Eröffnung.
Der kommt erst. Am 25. Oktober ist es genau ein Jahr
her. Das war erst im Oktober, siehst du. Okay, gut, dann wird's Zeit.
Ja, und ich glaube, wir sind selbst noch nicht angekommen. Und aber es ist halt auch irgendwie schön. Es ist irgendwie schön, in der Früh aufzustehen und eigentlich nicht zu wissen, was einem der Tag bringt. Also wir sind halt solche Menschen. Also für mich würde es nichts Schlimmeres geben, als wie aufzustehen, zu wissen, ich bin jetzt 8 Stunden im Büro, dann gehe ich heim und dann war es das für mich. Ich liebe, glaube ich, diese tägliche Herausforderung und dieses neue Dinge täglich auf einen zukommen lassen, obwohl ich eigentlich ein sehr strukturierter Mensch bin und ein Mensch bin, der sehr an seinen Listen und seinen Zeitplänen festhält. Ja. Also so viel, glaube ich, das Konträre dran.
Musst du irgendwo auch als Koch von diesem Format nur desorganisiert kannst du nicht sein, darfst du nicht sein?
Also ab und zu erwische ich mich selbst, wo ich immer denke, Alter, das ist jetzt schon ein bisschen übertrieben. Das ist vielleicht auch irgendwie so ein Tick, aber zum Beispiel, ich kann im Supermarkt nicht einfach jetzt so durch die Gänge gehen, sondern ich muss den Gang fertig gehen. Das ist genauso ist es bei mir, bei meiner Arbeit, bei meinen Listen. Also ich setze mir Tagesziele und ob ich die jetzt um 12 erreiche oder um 2 in der Früh erreiche, macht für mich keine Rolle, sondern das ist mein Tagesziel, das möchte ich erreichen. Und es ist halt auch schwer für Mitarbeiter, das ein bisschen dann auch zum Verstehen und nachzuvollziehen. Wenn man das Waschbecken sauer macht und dort sind Wasserflecken an einem Samstagabend, dann kann man sich halt schon denken, ja, okay, sind nur Wassertropfen, aber man muss halt dann auch weiterdenken, weil wenn du das jetzt 2 Tage dort die Wasserflecken sind, dann ist es am 3. Tag auch kalt. Ja.
Und du bist halt jetzt nicht mehr nur Küchenchef oder du bist jetzt auch nicht irgendwie nur an einem Posten, sondern das ist halt alles deins. Du musst dich, ich nehme an, du kümmerst dich im Laufe deines Arbeitstages um Buchhaltung, um SVS, um Reinigungssachen und um Pipapo. Ja?
Da muss ich echt sagen, die Nora ist echt diejenige, die echt versucht, mir den Rücken so frei wie möglich zu halten und einfach diese ganzen Dinge übernimmt und ich mich eigentlich auf das konzentrieren kann, was ich vielleicht glaube oder versuche zu können, und das ist das Kochen und das ist mein Geschmack und ich brauche halt da meinen Freiraum und ich glaube, Kreativität kann man nicht erzwingen und Kreativität braucht einfach einen klaren Kopf und
Raum
und ein Raum Gefühl einfach. Und einen Raum, ja, und wenn man jetzt im Hintergrund irgendwie 1000 Rechnungen überweisen muss oder Buchhaltung machen muss oder was auch immer, Dinge, von denen ich prinzipiell keine Ahnung oder nicht einmal ein Verständnis dafür habe, ich möchte einfach das machen, was ich gern mache, wo ich mich wohlfühle, und das ist eben das Kochen, und da ist die Nora diejenige, die da wirklich das alles macht, ja.
Ja, und zusätzlich, ihr habt eine Tochter auch, ja, also das heißt, man muss schauen, dass das Familienleben auch funktioniert. Das ist, will ich fast schon sagen, eigentlich eine österreichische Spezialität. Die hochstehende Spitzengastronomie ist in Österreich wie in kaum einem anderen Land so familiär geprägt. Mhm. Ich bewundere das so durch und durch, auch als jemand, der 2 Kinder hat, wie man sowas auch tagtäglich schafft.
Ja, es ist echt eine große Herausforderung. Ich meine, ich habe das Riesenglück gehabt. Ich bin mit 18 schon Vater geworden, also meine Tochter ist jetzt schon 12 Jahre alt, was mich natürlich auch total motiviert und auch jeden Tag irgendwie anspornt, einfach ihr auch zu zeigen, dass man wirklich mit harter, ehrlicher Arbeit, mit einem Job, den man liebt, für den man sich aufopfert, dass man da einfach Spaß haben kann dabei und dass man damit noch was erreichen kann. Und das ist, glaube ich, für mich ein riesen Ansporn, ihr das zum zeigen. Und ich war ganz nervös. Wir haben jetzt ein neues Menü gemacht nach unserer Sommerpause und sie ist halt am ersten Abend gekommen und ist halt dann als Gast quasi am Tisch gesessen. Und ich war echt nervös, ihr das Essen zu schicken, weil, weiß nicht, das war für mich einfach, weil ich weiß, ich sag mir einfach hundertprozentig ehrliches Feedback und da war ich echt, echt nervös, muss ich echt sagen.
Sind 12-jährige Kinder auch immer noch so gnadenlos ehrlich wie meine Kinder?
Ja, sie ist sehr empathisch, muss man schon sagen. Also sie merkt schon, wenn aber ja, sie ist sehr ehrlich und sie hat ein mega Verständnis dafür, fürs Kochen und vor allem ein mega, mega Verständnis für Geschmäcker. Und ich finde es echt total bewundernswert, was sie eigentlich in ihren jungen Jahren schon alles aus einer Soße oder aus einem Gericht rausschmecken kann. Und das ist für mich total schön zum Sehen. Ja.
Ja, aber ich nehme an, in den letzten 10 Monaten, letzten 11 Monaten, seid ihr nicht so viel dazu gekommen, auswärts essen zu gehen, oder?
Kann ich ehrlich sagen, nein. Nein, wirklich nicht. Also ich glaube, mittlerweile unser Grundnahrungsmittel ist nach einem perfekten Personalessen, was wir jeden Tag kriegen natürlich, oder jeden Tag machen, ist für uns, wir kommen halt am Abend heim um 1, 2 in der Früh und dann gibt es Schinken-Käsetoast.
Ja.
Das ist mit dem ernähren wir uns gerade, ja.
Okay, also die Dovecks stehen auf Schinken-Käsetoast am Abend.
Ja, oftmals ist es schon, wenn wir wissen, okay, es wird heute ein langer Abend, dass wir uns das schon herrichten, den Schinken-Käsetoast und den Schinken-Käsetoast. Also nur heimkommen, Toaster einschalten, Toast reinlegen, duschen gehen und dann den Abend so ausklingen lassen, ja.
Perfekt. Ja, wo hört man und wo erfährt man das sonst als in einem Podcast? Ja, drum, das ist großartig.
Das ist halt ehrlich, so wie es ist.
Ihr seid sicher nicht die Einzigen, die das so machen.
Nein, ich glaube auch. Aber es gibt viele.
Kannst man nicht sagen, dass die anderen um eins heimkommen und Carabinieros mit einer Beurre Blanc zu sich nehmen?
Nichts Schöneres als wie an freien Tagen jetzt, wenn ich da gut bürgerliche Küche zum Essen. Das ist für mich halt sofort Wohlfühlen.
Ja.
Das ist sofort Wohlfühlen.
Ja. Großartig. Stefan, letzte Frage. Gibt es eine Zukunftsvision, vielleicht ein Wunsch für die nächsten, sag mal, vielleicht für die nächsten 12 Monate? Gibt es da oder generell eine größere Vision, so ein bisschen in die Zukunft hinein, so als abschließende
Frage? Ja, also ich glaube, ein wirtschaftliches Lokal zu haben, glückliche Gäste zu haben, ich glaube, das ist das Einzige, was wir wollen. Das ist eigentlich unser einziges.
Das klingt so einfach, gell?
Ja, es ist sicherlich extrem schwierig. Aber wir möchten. Ich glaube, für uns, um uns irgendwie im Kopf vielleicht ein bisschen zurückzulehnen, für uns gibt es nichts Schöneres, wenn wir wissen, okay, wir haben die nächsten Wochen, wir sind ausgebucht. Das ist, ich glaube, dann können wir vielleicht uns auch auf ein paar andere Dinge konzentrieren, mal als wie, ja, es ist halt jede Woche, jeder Tag ist ein Kampf ums Überleben. Mhm. Kann man ganz ehrlich sagen.
Mit all seinen Schönheiten, muss man aber sagen, die es mit sich bringt.
Nein, natürlich, man darf das jetzt nicht
alles
negativ betrachten. Ja.
Nein, aber drum, ich sage, ich finde, wenn man dir zuhört, merkt man auch einfach, wie viel Freude und wie viel Panache in dem Ganzen trotz allem drinnen steckt. Mhm. Ja, es ist anstrengend, ja, von allen Seiten. Und ja, es ist halt die Aufbauphase. Es ist ein neues Abenteuer, das vielleicht noch sehr fordernd ist, aber es ist trotzdem so ein vitales Unterfangen.
Super, es ist super schön. Es ist so, ja. So ein schöner Beruf und es macht halt auch wirklich, wirklich Spaß und es gibt halt nichts Schöneres. Der Tag kann noch so anstrengend sein, man kann noch so viele Stunden gearbeitet haben, aber wenn du am Abend jeden Gast verabschiedest, jeden Gast noch die Hand gibst und von jedem Gast eigentlich hörst, dass er einen schönen Abend gehabt hat, was gibt's denn Schöneres? Was gibt's denn Schöneres?
Das Schinkenkäse tut's gleich nochmal besser, oder?
Ja, das ist halt wirklich wie so ein Klopfen auf die Schulter. Das tut wirklich gut und ich glaube, das ist auch unsere tägliche Motivation, einfach zum Wissen, dass der Gast rausgeht und einen schönen Abend gehabt hat. Und es gibt nichts Schöneres, wenn die Gäste wiederkommen oder die Gäste weitererzählen und Freunde oder Bekannte herschicken und sagen, sie haben einen schönen Abend gehabt. Das ist das Schönste für uns, das ist eines der schönsten Komplimente, die man bekommen kann. Und bei dem, was wir da versuchen zum Zeigen oder zum Bieten, ist es so, wir möchten nicht einfach, dass man zu uns kommt und vielleicht gut isst und gut trinkt. Na, du sollst ein schönes Erlebnis haben, du sollst es als Mehrwert sehen. Man sitzt bei uns 3, 4, 5 Stunden, wie auch immer, wie solange der Gast auch Lust hat zum Sitzen, und es soll halt so sein, Zeit ist das Kostbarste, was es auf der Welt gibt, und dass die Gäste diese Zeit bei uns verbringen, wir sehen das als mega Privileg, dass wir ihnen den Raum dafür bieten, dass sie eine schöne Zeit verbringen können mit ihrem Gegenüber, mit ihrem Partner, mit ihrem Freund, wie auch immer, und dann bei uns sitzen und das Gefühl haben, einen Tag vielleicht ein bisschen abzuschalten. Und das ist ein bisschen auch so der Aufbau unseres Restaurants, wenn du von oben reinkommst.
Ja, ja.
Du kommst von oben rein, dann wird die Garderobe abgenommen, dann gehst du Plateau nach oben, wo du eine Lounge hast, wo du mal so wirklich 15, 20 Minuten sitzt und ein bisschen ankommst und so den Alltagsstress vergisst und nicht sofort im Restaurant drinnen sitzt. Und dann gehst du diese Treppen runter und dann bist du im Restaurant und dann vergisst man total das Hier und Jetzt und man vergisst, wie spät es ist, man vergisst, regnet es draußen, schneit es draußen, geht die Welt gerade unter, was auch immer. Das spielt alles keine Rolle in dem Moment, weil du bist jetzt da, du sitzt auf deinem Tisch, du hast eine nette Begleitung und du schaust in die offene Küche rein und du siehst dort Menschen, die das mit voller Leidenschaft und mit voller Passion und mit voller Liebe tun, dann kann man gar nicht unglücklich rausgehen.
Ja. Und das Schöne eben auch, das, was du jetzt gesagt hast, man kriegt das als Koch, als Gastronom unmittelbar zurück. Man spürt es, man kriegt es gesagt. Und das nach einem anstrengenden Tag, das ist es ja auch, oder? Was es ausmacht, dieses unmittelbare.
Du kriegst halt sofort das Feedback. Also das ist nicht, dass du jetzt irgendwo, weiß nicht, eine E-Mail oder einen Bericht hinschickst und dann irgendwie Wochen später Feedback drauf kriegst. Nein, du kriegst es sofort. Ja. Und das ist halt, egal ob positiv oder negativ, ich denke mir, eigentlich soll es viel mehr negative Feedbacks geben. Aber nur aus dem Grund, weil ich mir denke, dass du aus dem viel mehr lernen kannst, als wie wenn dir jeder sagt, super.
Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Vielleicht machst du zu vieles richtig.
Nein, das möchte ich nicht behaupten, aber verstehst du, was ich meine?
Nein, aber ich weiß schon,
was du meinst. Es ist leider Gottes so, dass halt von
klar.
10 Menschen, von 10 Menschen, sagen dir alle 10, oder sagen, 9 sagen dir, es war super, gehen aber dann raus und sagen, okay, das hat man vielleicht nicht taugt, das hat man nicht taugt. Aber sie sollten halt auch uns als Gastronomen die Möglichkeit geben, darauf ein bisschen einzugehen und aus dem Feedback vielleicht zum Lernen und weiterzukommen, weil ich glaube, keiner ist perfekt und du brauchst halt diese Anstöße, um daran arbeiten zu können. Und deswegen bin ich immer ein guter Freund davon, wenn man das einem direkt ins Gesicht sagt. Das ist ja nicht, man meint das jetzt nicht irgendwie auf einer persönlichen Ebene negativ. Aber
nein, es geht ja um ein konstruktives Befruchten auch. Ja, man kann ja sagen, das habe ich persönlich super gefunden, das hat mir weniger. Mhm. Ja, und mit dem kannst du ja auch was anfangen.
Total, ja.
Lieber Stefan, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast. An deinem freien Tag, oder? Noch dazu?
Ich glaube, es gibt keine freien Tage mehr. Aber ist ja auch schön, oder?
Ja, sicher. Sicher. Man versteht auch, was du mit diesem Satz meinst, nach diesem Podcast, indem du uns wirklich einen super schönen Einblick auch, finde ich, gegeben hast in diesen Themenkomplex, wie ihr arbeitet, woher das alles kommt, was euer Anspruch ist, wie es läuft, was euch antreibt. Ich finde, wir haben da einen unglaublich wertvollen Einblick bekommen dürfen, auch dank deiner Offenheit. Ich danke dir ganz herzlich und schicke in der Zwischenzeit mal ganz liebe Grüße nach Wien. Und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hören uns bald wieder in 2 Wochen spätestens. Davor gibt es noch die Rolling Pin Convention in Deutschland, gell, in Düsseldorf, meine Lieben. Alle kommen, die noch keine Tickets haben und die noch nichts vorhaben, am 30. und am 1. In diesem Sinne, Stefan, lieben Dank dir noch einmal und bis bald. Danke.